Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
Ja, herzlich willkommen zu Ausbruch, die Antirepressionswelle, eure Sendung hier auf RDL 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de. Für die Inhalte der Sendung sind wie immer verantwortlich der Staat und seine Repressionsbehörden. Und durch die Sendung begleiten euch heute am 24.11.2019 Conny,
Max, Beate,
Emma
und der Flo. Guten Abend.
Ja, wir haben heute wieder Themenbeiträge für euch dabei aus den Rubriken Repression an den Außenrändern der EU. Wir haben einen Vortragsmitschnitt von der Buchvorstellung Delete für euch dabei. Es wird einen Beitrag geben zu Firmen, die in Knästen Profit machen. Und genau, wie immer die Rubrik kurz gemeldet. Und haben auch ein kleines, feines, GEMA-freies Musikprogramm für euch ausgewählt. Und starten tun wir mit dem Beitrag aus der Rubrik Repression an den EU-Außengrenzen.
Naja, jetzt sollte eigentlich Musik laufen. Das hat nicht so gut geklappt. Vielleicht jetzt. Na gut, dann gibt es das ohne Musik. Und zwar habe ich euch verschiedene Meldungen zusammengetragen von verschiedenen Plattformen. Einmal You Can't Evict Solidarity, eine Antirepressionskampagne der Roten Hilfe auf der Balkanroute. Dann Are You Serious ist hauptsächlich Facebook. Plattform, auf der sich Leute vernetzen, dann und Border Monitoring Europe. Und los geht's mit einer Meldung von einem Hungerstreik im Abschiebegefängnis Mesnil-Amelot in Paris. Und zwar nennt sich das in Frankreich Centre de Rétention Administrative. Dort eben in diesem Centre Mesnil-Amelot traten am 18. November etwa 50 Inhaftierte in den Hungerstreik. Die Häftlinge sind Sans-Papiers und Menschen mit abgelehnten Asylanträgen, die abgeschoben werden sollen. In ihrer Stellungnahme sprechen sie davon, wie Hunde behandelt zu werden. Sie sagen weiter, dass das Essen, das ihnen serviert wird, nicht essbar ist. Das Essen sei oft nicht halal. Und sie berichten über ihre Angst, in ihre Heimatländer abgeschoben zu werden, da sie befürchten, dass sie dort ins Gefängnis kommen. Sie fordern vegetarisches Essen, das Recht auf Nahrung von Verwandten oder Freunden, die zu Besuch kommen, und Freiheit für alle. Am 8. November starb ein 19-jähriger Mann in ebenso einem Abschiebegefängnis in Vincennes. Die Gefangenen hielten eine Zeremonie ab und eine Solidaritätskundgebung von außen, die versuchte, sich der Abschiebehaftanstalt zu nähern und ihre Solidaritätsslogans von den Häftlingen hören zu lassen, wurde von der Polizei blockiert. 33 Personen im Norden Mazedoniens inhaftiert. Eine Gruppe von 33 Personen mit afghanischen, pakistanischen, irakischen und iranischen Staatsangehörigkeiten wurden von einer Polizeistreife aufgegriffen und sollen nun nach Griechenland abgeschoben werden, da sie angeblich die Grenze illegal überschritten haben. Obwohl die Route nach Mazedonien noch lange nicht so stark frequentiert ist wie 2015, versuchen die Menschen immer noch, das Land zu durchqueren. Oft gehen sie große Risiken ein und zahlen hohe Summen an SchleuserInnen. Drastische Verschlechterung der Asylsituation auf den griechischen Inseln. Das griechische Asylsystem verschlechtert sich unter der neuen konservativen griechischen Regierung. Ein neues Asylgesetz wurde verabschiedet, das die elementarsten Verfahrensrechte von AsylbewerberInnen schwächt und die Haftmaßnahmen noch weiter ausdehnt. So wurde zum Beispiel die Verwaltungshaft auf bis zu 36 Monate erhöht. Trotz massiver Proteste von Anwältinnen, von Betroffenen und Menschenrechtsorganisationen wurde die neue Verordnung Ende Oktober verabschiedet und soll nun im Januar 2020 in Kraft treten. Es sind allerdings jetzt schon verstörende Vorboten der kommenden Veränderungen wahrzunehmen. Die Abschiebungs- und Ablehnungsverfahren der letzten Wochen haben einen ersten Eindruck von den verheerenden Auswirkungen des neuen Gesetzes vermittelt. Geflüchtete meldeten. Griechische Küstenwache hat auf sie geschossen. 27 Geflüchtete geben an, dass die griechische Küstenwache am Donnerstag, den 14. November, das Feuer auf sie eröffnet habe, als sie versuchten, die griechische Insel Chios von Çeşme, einem türkischen Kurort in der westlichen Provinz Izmir aus, zu erreichen. Auf dem Boot, das von der türkischen Küstenwache zum Hafen geschleppt wurde, waren mehrere Einschusslöcher sichtbar. Bas Mohammed, ein syrischer Geflüchteter, sagte den Medien, dass sie am Mittwochabend nach Griechenland aufgebrochen seien und sich etwa 30 Minuten später Chios näherten. Er sagte, dass sie das Boot etwa 20 Meter von der Insel entfernt anhielten, als sie von der griechischen Küstenwache entdeckt wurden. Zitat: Sie hatten kein Licht auf ihrem Boot und dann machten sie ihr Licht an, etwa 200 Meter von unserem Boot entfernt. Sie fingen an, in die Luft zu schießen, aber wir blieben in Bewegung. Sie schossen auf uns, als wir uns der Insel näherten. Es dauerte etwa 20 Minuten und ich zählte etwa 100 Schüsse, die auf uns abgefeuert wurden, sagte er. Die spanischen Behörden planen den Bau einer zusätzlichen Mauer, die Melilla bei Beni Ansar und Nador trennen wird, ab Ende November. Der Bau wird etwa 10 Monate dauern und nach Angaben des spanischen Innenministers Fernando Grande Malasca wird dieser Zeitrahmen schwierig sein, da Versuche, die Grenze zu überschreiten, auch während der Bauarbeiten stattfinden werden. Aus diesem Grund haben die spanischen Behörden die marokkanischen Regierungsstellen um zusätzliche Hilfe in diesem spezifischen Zeitrahmen gebeten. Erst vor wenigen Wochen kündigte Marokko an, das Ende des Baus eines 8 Kilometer langen Stacheldrahtzauns innerhalb des marokkanischen Territoriums an der Grenze zu Ceuta, der es Spanien ermöglichen wird, seine Ziehharmonika-Drahtbarriere loszuwerden, die auf europäischem Territorium wegen der schmerzhaften Wunden, die sie bei Menschen, die mit ihren Berührung kommen, verursacht und die deshalb illegal ist. Der Stacheldrahtzaun, der nun errichtet werden soll, wird in Ceuta und Melilla durch ein kleines Metalltor ersetzt. Das war's jetzt erstmal von den schrecklichen Nachrichten an den Rändern Europas. Ich habe noch eine gute, haben wir noch für euch. Und zwar wurde Ende September Ahmed H. endlich aus der ungarischen Abschiebehaft entlassen und konnte zu seiner Familie nach Zypern zurückkehren. 4 Jahre nach dem brutalen Angriff des ungarischen Staates auf die Proteste nach der Schließung des Grenzübergangs Röske und der Verhaftung der 11 Menschen, der sogenannten Röske 11, ist nun auch die letzte Person wieder frei. Viele Jahre im Gefängnis, Gerichtsinstanzen des ungarischen Staates, die europaweite Proteste ignoriert haben und Ahmed H. in einem Schauprozess Ende 2018 wegen Terrorismus zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt haben. Seit Januar 2019 ist Ahmed aus dem Gefängnis eigentlich entlassen oder hätte er entlassen werden sollen und musste aber in Abschiebehaft bleiben, da Zypern ihn nicht zurücknehmen wollte. Nun ist er, wie gesagt, seit Ende September wieder zurück in Zypern und auch wir wünschen Ahmed und seiner Familie alles Gute. Die Quellen waren, wie gesagt, Are You Serious, Border Monitoring Europe und Can't Evict Solidarity. Und
wir machen weiter mit ein bisschen Musik. Und zwar hört ihr von der Freiburger Band Veto Noir, Chicago. Ja, das war jetzt nicht Veto Noir, das war Fitty Sound 928. Ja, wir spielen Veto Noir nachher nochmal. Wir haben gerade ein bisschen technische Schwierigkeiten und jetzt geht's weiter mit einem Vortragszusammenschnitt für euch.
Der folgende Beitrag ist aus dem Vortrag am 23.10.2019 in der KTS entstanden, gehalten von einem des Autorinnenkollektivs Chapulchu. Vorgestellt wurde das Buch Delete, Künstliche Intelligenz, digitalisierte Fremdbestimmung. Der Beitrag ist stark gekürzt und zusammengeschnitten, soll hiermit aber einen kleinen Einblick in das komplexe Thema des technologischen Angriffs geben, der uns nicht nur im Rahmen von staatlicher Repression, sondern auch in gesamtgesellschaftlichem Kontext betrifft und der in diesem Vortrag kritisch betrachtet wird.
Ein Großteil davon, von dem, was ich heute vorstelle, ist in unserem letzten Büchlein in Delete veröffentlicht. Das gibt es auch als Broschüre für die Leute, die kein Buch kaufen wollen. Und für die Leute, die beides nicht haben wollen, gibt es die Texte auch bei uns auf der Website. Also wir lesen gerne analog, aber es gibt ja vielleicht Leute, die es gerne digital machen. Also ihr könnt die PDFs auch einfach runterladen. Niemand muss ein Buch kaufen. Aber es sind aber auch ein paar Überlegungen, das werdet ihr vielleicht auch merken, wenn es dann vielleicht von der Argumentation klein wenig holpriger wird, sind auch relativ neu. Die sind nicht im Buch drin, die tauchen im nächsten Buch auf, Frühjahr nächsten Jahres. Da geht es um ein paar Überlegungen. Was hat denn eigentlich das Weltbild derer, die künstliche Intelligenz befürworten und stark pushen, was hat das eigentlich mit der neuen rechten Bewegung zu tun? Also wir haben uns gefragt, Rechtsdrift, Drift in Richtung Totalitarismus, wie stark wird das begünstigt von der Weltsicht derer, die sehr, sehr konservativ ist, aber die man nicht unbedingt direkt als faschistoid bezeichnen darf. Aber wie stark wird das begünstigt und wie stark wird das von der rechten, neuen rechten Bewegung aufgegriffen? Da werde ich also ein paar Thesen vorstellen, die sind neu, die haben wir noch gar nicht verschriftlicht. Genau, aber erstmal, ein Großteil von euch wird ja gar nicht wissen, was Chapulchu überhaupt ist, um unsere Sprechposition klarzumachen. Wir sind gestartet 2013 mit dem, was wir nach wie vor digitale Selbstverteidigung nennen. Und das machen wir auch immer noch. Wir finden es nach wie vor notwendig und richtig, aber nicht ausreichend. Selbstverteidigung heißt so ein bisschen, 2013 war auch das Jahr, wo Snowden abgetaucht ist und seine Erkenntnisse über die NSA rausgehauen hat. Verteidigung heißt so ein bisschen, sich eine Nische zu schaffen, in der wir noch anonym recherchieren, schreiben und veröffentlichen können. Wo wir aber festgestellt haben, ja, das ist absolut notwendig. Reicht aber nicht, weil die Geschwindigkeit dessen, was wir technologischer Angriff nennen, und ich hoffe, ich kann klar machen, was ich damit meine, im Laufe des Vortrags, die ist so hoch, also die Entwicklungsgeschwindigkeit, dass das sich zurückziehen auf eine Nische, indem man sich noch einen Raum von vermeintlicher Anonymität verschafft, dass das nicht ausreicht. Also wir uns entschieden haben, als Linksradikale in diesen Diskurs, in die Debatte, um neue Technologien einzusteigen und eine technologiekritische Position zu beziehen. Und das hat uns dann zu den Veröffentlichungen, die dann kamen, geführt. Disconnect, eher phänomenologisch. Wo findet der alltägliche Übergriff statt? Also über die Idee, alle müssten mit allem vernetzt sein. Internet Things und so weiter und so fort, kennt ihr? Sind dann mit Disrupt, sowohl als Broschüre als dann auch bei Unrast als Büchlein erschienen und dem neuen Delete, sind wir so ein bisschen tiefer eingestiegen und haben gesagt, okay, wir wollen analysieren, wie verändern sich Machtverhältnisse über Technologie und über die gezielte Anwendung von Technologie. Wie entstehen Strukturen, wie verändert sich unsere Sozialität? Also viel weitergehende Fragen als nur deskriptiv irgendwie beschreibend, aha, Digitalisierung, das verändert unser Leben auf der und der Ebene, sondern ein bisschen tiefer schauen. Und davon will ich ein bisschen was präsentieren. Und die zentrale Frage, die sich immer wieder stellt oder auf die man dann auch zurückgeworfen wird, ist die vermeintliche Neutralität oder Nicht-Neutralität von Technik und Technologie. Dass einige Interessen von Herrschaft sich sozusagen schon in die Entwicklung von Technologie einschreiben und nicht erst nachträglich über den Anwendungsfall sich in irgendeiner Form aufprägen, sondern gehen schon in die Konstruktion des technologischen Apparats mit ein. Also, warum wir diese Sichtweise bevorzugen, hängt damit zusammen, dass wir sagen, wir verstehen ansonsten historisch die Dynamik verschiedener technologischer Innovationen. Also es gibt so Entwicklungsschritte, ihr kennt das wahrscheinlich, die verschiedenen Phasen der Industrialisierung. Das waren sozusagen historische Einschnitte, auf denen sich dann tatsächlich auch Machtverhältnisse im Klassenkampf, im Arbeitskampf und so weiter verschoben haben. Die lassen sich nicht beschreiben oder lassen sich nur sehr schlecht analysieren, wenn man eine so statische Sichtweise auf Technologie einnimmt. Ich versuche das gleich deutlich zu machen, warum wir das so sehen. Also hier die Dynamik von technologischer Entwicklung zu erfassen und auch herrschaftskritisch zu beschreiben und zu analysieren, da erscheint uns der Zugang erstmal sinnvoll. Und um das, was ich vorhin angekündigt habe, auch ein bisschen einzulösen, wir sprechen von einem technologischen Angriff, das klingt ja so ein bisschen, als müsste es dort einen oder viele Akteure geben, das sind aktuell eher viele, auch mit unterschiedlichen Interessen, die einen Angriff gegen uns formulieren, vorbringen. Um das ein bisschen deutlicher zu machen, würde ich auf ein historisches Beispiel zurückgehen, nämlich die Erfindung des Fließbands. Keine technologische Entwicklung, die einfach so vom Himmel fiel und dann sinnvoll genutzt wurde, sinnvoll aus Sicht des Kapitals, um die Autonomie der Arbeiter sozusagen zu unterlaufen und zu beschränken, sondern es war andersrum. Taylor 1911 hat formuliert in seinen Principles of Scientific Management, we want to make war on the autonomy of the worker. Wir werden Krieg führen gegen die Selbstbestimmung der Arbeiter und wir brauchen Instrumente, das Fließband ist ein solches Instrument, wir brauchen Instrumente, um diese Selbstbestimmtheit des Arbeiters zu unterminieren, zu unterlaufen. Also die Idee, einen komplexen Arbeitsprozess zu zerhacken in Einzelteile, uns ihn sozusagen zu reorganisieren, aber nicht mehr unter der Selbstbestimmung dessen, der die Arbeit tut, sondern die Arbeitsvorbereitung, die Unternehmensleitung definiert, welcher Arbeitsschritt wie lange dauern darf und in welcher Reihenfolge was.
Im Folgenden wurden aktuelle digitalisierte Arbeitsprozesse am Beispiel von Amazon verdeutlicht und eine Einführung in künstliche Intelligenz, datensammelwütige, selbstlernende Programme wie zum Beispiel Google Translator, Facebook etc. gegeben. Dies ging dann über in die Betrachtung der aktuellen Entwicklungen mit Blick über die Datensammelwut hinaus hin zu soziologischen Prozessen.
Jetzt will ich ein bisschen tiefer gehen und gucken, wo passiert denn überhaupt etwas, was jetzt über Erfassen hinausgeht. Also es geht nicht mehr nur um Daten abschnüffeln, mitkriegen, was machen wir hier alle, wer ist heute Abend hier im Raum, da gucken wir mal, welche Handys an sind, all diese Geschichten, das ist Erfassen. Geht aber weit darüber hinaus, also mit diesen digitalen Assistenzen geht es darum, das Erfasste so zu bewerten, dass man in der Lage ist, Vorhersagen zu machen, was wir tun werden. Und bei den Vorhersagen belässt man es nicht, sondern man hat durchaus, und jetzt kommt vielleicht der eine oder andere von euch und sagt, oh, jetzt wird es immer ein bisschen verschwörerisch, man kommt in den Bereich von Verhaltensmanipulation, also Lenkung. Es reicht nicht mehr nur zu analysieren und vorherzusagen, wie wir uns vermutlich verhalten werden, sondern, und die Beispiele sind sehr eindringlich, denke ich, es geht darum, unser Verhalten in eine gewünschte Richtung zu pushen. Jetzt kommen wir dahin, wo es tatsächlich um Macht und Machtkonstellation geht. Beschreibt vorher noch zwei soziologische Prozesse, um das einordnen zu können, dass das vielleicht auch gar nicht so etwas ganz Neues ist, aber durch die Digitalisierung auf eine neue quantitative Ebene gehoben wird. Also qualitativ gab es einige von diesen Lenkungsversuchen auch schon viel früher. Botification, was ist das? Wir werden zu Bots, soll das heißen. Das heißt, unser Verhalten, von dem wir glaubten, dass es durch digitale Assistenz so reichhaltig, so uns befähigend, so vielfältig wird, ist gar nicht so individuell, wie wir glauben. Also wir verhalten uns aufgrund von all den Möglichkeiten, die uns die digitale Assistenz bietet, nicht besonders reichhaltig, sondern eher sehr, sehr uniform. Also der Konformitätsdruck, dass man zum Beispiel einem Tourenvorschlag, einem Routenvorschlag, einer Übersetzung, einer Wortergänzung beim Suchen, beim Google oder sowas, dass man dem Folge leistet, der scheint sehr hoch zu sein. Also was die Soziologen feststellen ist, Individualität ist rückläufig. Wir werden über das Angebot digitaler Assistenz immer vorhersagbar. Übrigens die Basis für alle diese komischen prädiktiven Systeme, also Predictive Policing, wo also Bullen vorhersagen, wo dann vielleicht der nächste Kriminalitätsschwerpunkt sein wird, zwischen 17 und 18 Uhr in dem Viertel, könnte es wieder zu Einbrüchen kommen. All das funktioniert nur, weil unsere Vorhersagbarkeit so groß ist, weil unsere Individualität so gering ist. Ja, also dieser Prozess, den da die Soziologen feststellen, ist tatsächlich eine Grundvoraussetzung für all diese Zukunftsbeschreibungssysteme, sage ich mal. Aber ist zumindest gegenläufig zu dem, was, wenn man mal rumfragt, was glaubst denn du, was du mit deinem schlauen Smartphone, was die und die Assistenzen einfach schon drin hat als Apps, was glaubst du, ob du sozusagen dich bereichert und befähigt fühlst oder ob du dich eher ein bisschen entmündigt und in irgendeine Form gelenkt fühlst? Da sagen die meisten Leute, nö, eigentlich ist das für mich eher eine Bereicherung. Das Gegenteil scheint zumindest in einigen Untersuchungen der Fall zu sein.
Beispiele von gesellschaftlich relevanten Veränderungen werden nicht nur am Social Credit System Chinas oder Scoring-Systemen in den USA etc. gezeigt, sondern auch naheliegende, gravierende Veränderungen im Umbau des Gesundheitssystems hierzulande werden erläutert. Hin zu der Frage, ist das schon totalitär oder zumindest die Idee dahinter?
Was sich dahinter verbirgt, egal ob wir nach China oder in die USA gucken, ist eigentlich eine Geschichte, deren Einflussbereich wir eigentlich schon so ein bisschen hinter uns gelassen glaubten. Der Behaviorismus, die Idee aus der Psychologie zu sagen, die Welt ist viel zu komplex, um dass wir als Otto Normalos überhaupt in der Lage sind, eine rationale Entscheidung zu treffen. Wir brauchen sogenannte Expertinnen, so diese Sichtweise. Wir brauchen Expertinnen, die uns überhaupt in diesem Dschungel an Möglichkeiten Ratschläge geben, wie wir unser Leben zu leben haben. Und diese neuen Expertinnen heißen halt selbstlernende, also KI-basierte Algorithmen, die uns in Form von Handlungsassistenten halt in Zukunft begleiten sollen. Das ist die Idee dahinter. Und die Frage ist, ist das bereits totalitär oder ist das sozusagen zumindest von der Idee her totalitär? Wenn man sagt, Verhaltenslenkung halten wir für eine absolut notwendige Basis. Es gibt zum Beispiel ganz viele, das wird jetzt noch stärker aufkommen mit dem Rise der Grünen, werden jetzt die ganzen Smart City Konzepte als ökologische Konzepte, werden jetzt eine riesen Renaissance erleben. Und da wird gesagt, ohne digitale Assistenz ist es gar nicht möglich, ein Leben irgendwie ökologisch vertretbar in der Metropole zu führen. Also nehmt ihr unsere Handlungshinweise, wie Müll, wie sonst was, wie Energieverbrauch in der Stadt geregelt werden soll, nehmt unsere Handlungsanweisung an, sondern ansonsten seid ihr sozusagen in der Frage, ist noch überhaupt der Exitus, der Klima, die Desertierung sozusagen, ist die überhaupt noch zu verhindern, ja oder nein, dann habt ihr sowieso verloren. Also wir werden erleben, dass auch unter dem Deckmantel der Ökologie Verhaltenslenkungsmuster eine Renaissance erleben werden. Und das geht so ein bisschen auf diese Idee der freundlichen Bevormundung zurück, die wir damals im Behaviorismus hatten. Das Weltbild, was sich hinter den Lenkungsinteressen einer künstlichen Intelligenz verbirgt, dieses Weltbild gilt es anzugreifen und nicht erst den vielleicht daraus resultierenden Faschismus, der sich dann auf uns auf der Straße sozusagen präsentiert, sondern es gibt eine viel größere Akzeptanz von dem, was wir noch nicht rechtsradikal oder noch nicht faschistisch nennen, aber dieses Einsickern eines Selbstoptimierungsgedankens und eines Recht des Stärkeren umsetzen, jeder ist für sich selbst verantwortlich, also ein Entsolidarisierungsprozess, der mit diesen digitalen Assistenzen, KI-basiert, sozusagen gefördert wird, der ist sozusagen ein Wegbereiter für mindestens reaktionäre, vielleicht sogar faschistoide Tendenzen. Das ist meine Aussage. Wir sprechen auch nicht mehr von Utopie, sondern wir halten das, weil das gesellschaftlich und sozial absolut rückschrittlich ist. Also ich habe vorhin schon genannt, diese Basis, der Behaviorismus, diese Idee, wir können gar nichts mehr selber, das müssen Expertinnen uns erzählen, die datiert von den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also das, was wir glaubten, was schon lange hinter uns ist, dahin bewegen wir uns gerade wieder stark hin. Das heißt, Wir halten das eher für eine Retrotopie, also eine rückwärtsgewandte Utopie, die da bedient wird. Und unser Job wäre es als Linke, als radikale Linke, zu formulieren, was sind denn im Sozialen, was wären denn sozusagen Utopien? Und deswegen sind natürlich solche Ideen, wie sie dann versucht werden, in Nischenräumlichkeiten auch vorzuleben, von großer Bedeutung. Was sind Utopien für ein tatsächlich fortschrittliches Soziales? Und nicht dieses rückschrittliche, paternalistische, also bevormundige Soziale, auf das wir uns jetzt gerade zubewegen.
So, das war jetzt aber endlich wirklich Veto Noir mit dem Song Chicago. Und weiter geht's mit einem Beitrag von Emma zu Firmen, die in Knästen Profit machen, zu Aktionen, die es dagegen gegeben hat und Repression, die auf diese Proteste reagiert hatte.
Die vollständige Privatisierung von Gefängnissen ist zwar in Deutschland verboten, die Teilprivatisierung ist es aber nicht, weil ja Zwangsmaßnahmen dürfen nur von deutschen Beamten ausgeführt werden, aber das war's auch schon. Die in Klammer Versorgung von Häftlinge kann an private Firmen verkauft werden und das wird sie auch. Knäste sind für viele Unternehmer ein lukratives Geschäft. Baufirmen, Zwangsarbeit betreibende Firmen, Telekommunikationsfirmen, Lebensmittelverkaufsfirmen, aber auch welche, die technische Überwachungsmaterial entwickeln und produzieren. Massak Logistik GmbH zum Beispiel beliefert in 128 Haftanstalten Lebensmittel von um die 129 deutsche Knäste. Ja, also da geht's um Lebensmittel und um Tabak und andere Produkte, die Häftlinge so brauchen, so im alltäglichen Gebrauch. Und Massak, die betreiben auch mehrere Edeka-Märkte in Deutschland und verkaufen auch, also in Knäste eine Auswahl an Produkte, die sie auch in ihr Edeka-Märkte verkaufen. Ja, dass ich an dieser Stelle von Verkauf spreche, das ist aber eigentlich völlig fehl am Platz, weil die Preise, die Massak in die Gefängnisse verlangt, die sind im Vergleich zu das Geld, was sie außerhalb der Mauer dafür verlangen, vollkommen überteuert. Wenn man dann auch noch die Höhe der Hungerlöhne der Leute, die in Knast arbeiten, so und das Geld, das sie tatsächlich zur Verfügung haben, sich also daran erinnert, da kommt man zu dem Schluss, dass diese Ausrauben wäre ein besseres Wort dafür auf jeden Fall, was diese Firma tut. In die Justizvollzugsanstalt Bruchsal, es gab zum Beispiel ein Rewe, bei der die Gefangene einkaufen könnten für ganz normale Rewe-Preise bis in 2007, wo die Versorgung an Massak verkauft wurde. Das führte natürlich zu einer radikalen Preiserhöhung, aber nicht nur. Ein Jahr später wurde auch der wöchentliche Einkauf bei einer regionalen Gemüse-Obsthandler an Massak verkauft. Die Gefangene dürften ab diesem Zeitpunkt nur noch überteuertes und auch noch unfrisches Obst und Gemüse in einem 2- bis 3-Wochen-Turnus erwerben. Ja, das war eine der Firmen, die von einigen Leuten als Knastprofiteure genannt werden. Es gibt noch viel mehr Knastprofiteure. Ja, Arbeit, Untersuchungsgefangene werden nicht direkt sanktioniert, wenn sie sich weigern, arbeiten zu gehen, aber Strafhaftgefangene müssen es tun. Wenn sie sich weigern, werden sie von diversen Sanktionen bedroht. Ja, in deutsche Knäste ist Zwangsarbeit Alltag. Die Löhne, die um 1 Euro die Stunde kreisen, können eigentlich nicht als Löhne bezeichnet werden. Es gibt kein Streikrecht, kein Renteneinzahlung, Krankenkasseneinzahlung, auch nicht. Und ja, welche Geldgeil das Bürokratengesicht wünscht sich denn nicht, Menschen im eigenen Land so ausbeuten zu können? Das ist eine gute Frage, ohne Antwort für heute leider. Dafür kann ich euch ein paar bekannte Firmen nennen, die nicht nur davon träumen, Zwangsarbeit in deutsche Knäste zu betreiben. BMW, Mercedes, Siemens, Gartner, die machen so Gartengeräte, Miele, die machen so Haushaltsgerät, die Sparkasse, gut bekannte Bank, aber auch L'Oréal und Yves Rocher in Frankreich und BIC herstellt Feuerzeuge und ganz viele Kugelschreiber. Ja, Menschen einsperren, damit sie unsichtbar bleiben und sie dazu zwingen, sich vor der Staatsgewalt zu beugen, unter der Vorwand, andere Individuen von ihnen beschützen zu wollen, gehört zweifellos zu der widerlichsten Symptome von autoritäre Organisierungsform, für die Solidarität der größte aller Albträume ist. Aber es genügt scheinbar nicht, Menschen durch Isolation zu bestrafen. Nein, Gefangene werden auch noch ein zweites Mal durch die Zustände innerhalb der Knäste bestraft. Viele kritische Stimmen Viele kritische Stimmen erheben sich gegen Knastprofiteure. Innerhalb der Mauer gibt es zahlreiche Berichte und viele Gefangene leisten täglich Widerstand gegen die Zustände in Haft. Es wird auch immer wieder geklagt, also vors Gericht gegangen. Es gab zum Beispiel viele Klage gegen den Preis von Telio. Kurzer Exkurs zu Telio, das ist der Marktführer für Telefonanlage in Knäste in ganz Europa und die betreiben auch welche zum Beispiel in die Vereinigte Arabische Emirate die Anstalten. Die haben mit der Firma Verträge geschlossen, in denen sich Delio verpflichtet, die Infrastruktur zu stellen und auch die Technik zu warten, verwalten, aber auch die Preise der Telefonate von der Firma beschlossen werden. Die Knäste haben einfach keinen Einfluss drauf, so meistens. Und diese Preise, die sind bis zu 300%, also bis zu, das heißt nicht immer, aber trotzdem bis zu 300% teurer als die in der Außenwelt. Ja, Exkursende. In einige Knäste sind Gefangene auch in der Gefangenengewerkschaft, bundesweite Organisation, auch GGBO genannt, organisiert und kämpfen zusammen mit Genossen außerhalb der Mauer. Ja, durch solidarische Strukturen wie zum Beispiel der GGBO erreichen uns die Berichte und auch die Kämpfer der Gefängnisse außerhalb der Mauer, wo viele aktivistische Stimmen die Knastmaschinerie anklagen. Zahlreiche Protestformen werden in diesem Kampf benutzt, die der größte Widerhall in den Medien haben, sind zweifellos militante Aktionen. Diese haben innerhalb der letzten Jahre zugenommen. Und jetzt ein Beispiel für so eine Aktion wäre zum Beispiel eine gegen Spy. Spy baut und unterhält elektrische Anlagen und verdient sein Brot mit unseren Albträumen wie Knäste, die Verteidigung der Atomkraft, die Kohle unter anderem und der Infrastruktur dieser Firma, vor allem in Form von Autos, wird häufig in Brand gesteckt. Und der letzte Bekennerschreiben, der eine dieser Aktionen thematisiert und ich gefunden habe, das kommt aus Hamburg und das ist im September passiert. Dort hat ein Auto von Spike gebrannt und ich verlese zwei Sätze davon. Um seine Herrschaft zu sichern, ist der Staat auf Konzerne angewiesen, die die schmutzigen Dienstleistungen übernehmen. Auch die Feuerschlange, die anarchistische Revolte, frisst sich auf den Spuren dieser Firma durch die umstrittenen Gebiete und zerstört dabei, was sie vorfindet. Ja, Ende der Zitat. Ich habe vorhin ein bisschen was über Massaker erzählt. Im Mai dieses Jahres sind 4 LKWs und eine Wanne der Firma in Flammen aufgegangen. Im Bekennerschreiben kann man lesen, das systematische Wegsperren von Menschen hier in Form von Gefängnissen ist eine der deutlichsten Formen alltäglicher Herrschaft und Unterdrückung. Der Staat koordiniert durch unter anderem Armut, Erniedrigung und Ausgrenzung, wer gerade weggesperrt gehört. Wer dann weggesperrt ist, kann im Knast noch stärker ausgebeutet werden als außerhalb der Mauer. Daraus hat sich der Sektor der Gefängnisindustrie als eine moderne Form der Sklaverei entwickelt. Nirgends so perfide wie in der USA. Ja, Ende des Zitats. Die Umwandlung der Knastinfrastruktur in einen Haufen Asche hat Konsequenzen nach sich gezogen, aber nicht für die Firma, die nach wie vor Tabak, Lebensmittel und weitere Produkte des täglichen Bedarfs in der Knäste überteuert verkauft. Nee, dafür aber für Thomas Meyer-Falk. Thomas, er wurde bereits in 1996 inhaftiert, weil er durch einen Banküberfall versucht hat, Geld für linke Projekte zu sammeln. Und er sitzt seit 2006 in der Sicherungsverwahrung hier in Freiburg. Und Thomas hat mehrmals die Firma kritisiert, Massak. Und das hat die bayerische Polizei scheinbar ausgereicht, um ihn in ihre Ermittlungen reinzuziehen. Das hat er in einem Interview bei Radio Flora thematisiert. Und der Abschnitt dieses Interviews, wo es darum geht, haben wir jetzt hier auch für euch.
Genau, es soll vor einigen Monaten tatsächlich ein Last, also fangen wir erstmal andersrum an. Die Firma Massak Logistik GmbH beliefert über 100 Gefängnisse in ganz Deutschland mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs, die dortigen Insassen und Insassen auf eigene Kosten ordern dürfen. Also mittlerweile hat die Firma Massak ein Quasi-Monopol und beliefert über 2/3, manche sagen auch schon 80 oder 90% aller überhaupt in Deutschland existierenden Haftanstalten, bietet also den Anstaltsleitungen ein sogenanntes Rundum-Sorglos-Paket, nämlich alles, was Gefangene zulässigerweise in einer Haftanstalt besitzen oder kaufen dürfen, hat die Firma Massak im Sortiment, von Lebensmitteln über Kosmetika, über Schuhe, über Bekleidung, über Elektroartikel. Und das ist natürlich für die Vollzugsanstalten besonders bequem. Also da geht es ja nicht um die Interessen der Insassen und Insassen, sondern um die Bequemlichkeit für das Vollzugspersonal, weil dann hat man einen einzigen Anbieter und der übernimmt sämtliche logistischen Angelegenheiten. Ist allerdings in der Praxis auch damit verbunden, dass es ein Thema seit die Firma Massac auf dem Markt tätig ist, was die Preishöhe angeht. Da gibt es also immer Kritik schon daran, dass da halt eben Preise verlangt werden, die dann doch wesentlich über den Supermarktpreisen im freien Einzelhandel liegen. Und dort soll vor einigen Monaten ein Lastkraftwagen, also ein Lieferwagen, irgendwie verbrannt sein. Das ist in Bayern, klar, in Bamberg, weil dort hat die Firma ihren Sitz. Und im Zuge offenbar, also wie gesagt, ich habe mich ja gegenüber der Polizei nicht eingelassen, sehe da, A, macht man das nicht und B, sehe ich da auch keinen Grund, habe ich offenbar bin ich in den Fokus geraten, wie andere auch, weil ich im Laufe der letzten Jahre halt regelmäßig über die Firma berichtet habe und zwar halt eben kritisch berichtet habe und offenbar scheint es der Staatsschutzabteilung ausreichender Beleg zu sein, um einfach mal eine Zeugenvernehmung anzusetzen. Ich meine, es wurde bis jetzt auch nicht weiterverfolgt, also ich habe da jetzt auch nichts mehr von denen gehört und ich vermute mal, das verläuft im Sande. Weil nur aus der Tatsache, dass man sich wagt, kritisch zu einer Firma zu äußern, irgendwie abzuleiten, dass hier relevante Informationen vorhanden seien für so eine Geschichte, ist sehr gewagt.
Ich habe vorhin Quatsch gesagt, der Thomas, der ist in Sicherungsverwahrung in Freiburg seit 2013 und nicht seit 2006. Ja, wie Thomas es gesagt hat, es ist sehr gewagt seitens der Polizei, diejenigen zu behelligen, die Opfer der Politik einer Firma sind, die davon profitiert, dass Gefangene keine Wahl haben, dort einzukaufen, wo sie es wollen. Aber ja, dass die Polizei anstatt Unterdrücker zu bekämpfen, sofort Richtung Unterdrückten rockert, wenn diese sich wagen, ihre Stimme zu erheben, das ist nichts Neues. Nee, das ist vielmehr der Grund ihrer Existenz.
Menschlichkeit verlieren. Spießer auf der Straße, die meinen, sie müssten mich erziehen. Die mir Regeln erklären, die sie selber nicht verstehen. Die sie selber nicht gern leben, aber immer schön vertreten. Die nur reden, wenn sie dran sind. Nur laufen, wo sie laufen dürfen. Aus der Reihe tanzen wollen und sich das niemals trauen würden. Menschen, die sich gegenseitig kontrollieren. Und den Bullen in sich drin nicht versuchen zu erschießen. Die wie Fliegen von dem Haufen Scheiße angezogen werden. Und nicht merken, dass er stinkt, sondern ihn auch noch bewerben. Die den Staat darin bestärken, die Befehle zu erteilen. Und sich an Strafen derer, die sie nicht befolgen, aufgeilen. Die verlernt haben zu hinterfragen und nur gehorchen. Und sich selber in der Mitte der Gesellschaft hier verorten. Die die Gesetze supporten, ohne sie zu hinterfragen. Die zu allem Ja sagen und ihre Mitmenschen verraten. Ich fürchte mich vor Leuten, die sich widerstandslos beugen. Die dem System treu sind und ihr Mitgefühl betäuben. Die über allem stehen, die Schultern zucken zum Geschehen. Kritik als Störung wahrnehmen, alles als gegeben hinnehmen. Ich fürchte mich vor Leuten, die sich widerstandslos beugen. Die dem System treu sind und ihr Mitgefühl betäuben. Die über allem stehen, die Schultern zucken zum Geschehen. Kritik als Störung wahrnehmen, alles als gegeben hinnehmen. Ich fürchte mich vor Menschen, die den Ego-Weg gehen, hindern.
Ja, da haben wir jetzt kurz reingehört in Lena Störfaktor mit ein bisschen Perspektive und wir machen jetzt weiter mit der Rubrik Kurz gemeldet. In der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober brannte es in Göttingen im Garten des linken Wohnprojektes Goslerstraße 17. Zum Glück konnte der Brand rechtzeitig entdeckt und gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand. In der Nähe tauchten rechte Schmierereien auf. Nicht nur in Freiburg wird gegen Vonovia mobil gemacht. In Bremen wurden mehrere Fahrzeuge der Immobilienfirma Vonovia am 3. November in Brand gesetzt. Und am 7. November wurde das Büro erneut besucht und entglast. Im Zuge dessen gab es eine vorläufige Festnahme und Hausdurchsuchung. Der betroffene Genosse ist wieder draußen. Ebenfalls am 7. November wurden Reifen an Autos von Vonovia-Fahrzeugen in München aufgeschlitzt. Am 8. November wurde Thyssen in Fellbach im Rems-Murr-Kreis mit Hämmern und Feuern angegriffen. Thyssen baut unter anderem die Elektriksysteme im deutschen Leopard 2 Panzer. Jene Panzer, mit denen Erdogan gegen die kurdische Autonomiegebiete kämpft. Am 10. November wurde Thunfisch erneut verhaftet. Nachdem sie gezwungen wurde, in Berlin aus einem Flugzeug auszusteigen, um verhaftet zu werden, befand sie sich bis zum 19. November in sogenannter Schubhaft. Sie wurde von Berlin nach Luckau-Duben, über Brandenburg an der Havel nach Halle, von dort nach Hannover, Hildesheim, zurück nach Hannover, Bielefeld und von dort schließlich nach Münster gefahren. Dort hatte sie ihren Haftprüfungstermin. In Münster kam sie wieder frei, ganz ohne weitere Auflagen. Thunfisch saß bereits 2016 für über 2 Monate in Untersuchungshaft und wurde 2017 zu 7 Monate Haft verurteilt, welche zur Bewährung ausgesetzt wurden. Damals nahm sie 2016 an einer Soli-Demo für die Riegerstraße 94 in Berlin teil. Neben Thunfisch saßen wegen dieser Demo noch Aaron und Balu in Haft. Wir wünschen allen alles Gute. Am 12. November hat das spanische Sondergericht Audiencia Nacional einen internationalen Haftbefehl gegen Nick Hane ausgestellt und konfrontiert die Schweiz erneut mit einem Auslieferungsantrag. Der spanische Staat setzt damit die politische Verfolgung der baskischen Aktivistin fort, die 1999 im Folterkeller in Madrid begonnen hat. Nick Hane saß bereits von 2016 bis 2017 in der Schweiz in Haft aufgrund eines Ersuchen des Folterstaates Spaniens. Freiburg hat eine neue Antifa-Gruppe, die antifaschistische Jugend Freiburg. Sie versteht sich als basisdemokratisch und autoritär. Sie bieten einmal im Monat ein offenes Treffen im autonomen Zentrum KTS an. Wenn ihr euch über Rechtsruck austauschen wollt, schauen wollt, wie ihr aktiv werden könnt, dann seid ihr herzlich eingeladen, jeden dritten Sonntag ab 18 Uhr. Nachdem letztes Jahr im November ein Aufmarsch der rechtsradikalen Partei PNOS in Basel verhindert wurde, gibt es nun eine Öffentlichkeitsfahndung. Die Staatsanwaltschaft Basel hat nun 22 Personen an den Online-Pranger gestellt. Es bleibt dabei, Anna und Arthur halten's Maul. Keine Spekulation, keine Denunziation. Am 15. November sollte vor dem Landgericht in Berlin über einen Räumungstitel für das queerfeministische Wohnprojekt Liebigstraße 14 entschieden werden. In der Nacht vorher wurde das Gericht mit solidarischen Parolen verziert. Nach einer Bombendrohung am Morgen wurde der Raum verlegt. Dieser war nun viel zu klein für alle Anwesenden. Im Gerichtssaal gab es weiterhin Proteste, woraufhin der Richter den Saal räumen ließ. Draußen wurden dann alle nicht männlich gelesene Personen gekesselt und festgehalten. Unter anderem 2 Vertreterinnen des Frauenvereins Raduga e.V., die die Liebigstraße vertreten sollten. Der Prozess wurde abgebrochen und auf dem passenden Datum, den 13.12., neu terminiert. Und nun noch eine letzte Meldung für Freiburg. Dort startet ab Januar die Videoüberwachung im Bermuda-Dreieck und Teilen der unteren Bertholdstraße. Es werden in den kommenden Wochen 16 Kameras jetzt installiert. Filmen sollen diese in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag sowie vor Feiertagen immer von 22 bis 6 Uhr. Die Kameras senden dann diese Bilder live ins Lagezentrum des Polizeipräsidiums in der Bissierstraße. Ja, das war die kurzgemeldete Meldung.
Das Bundesinnenministerium hat eine einflussreiche Internetplattform der linksextremen Szene verboten, die Linksunten in die Media.
Die Webseite linksunten.indiemedia.org verboten.
Das Innenministerium verbietet linksextremistische Internetplattformen.
Mit Wirkung vom heutigen Tage habe ich den Verein mit der Internetplattform, der linksextremistischen Internetplattform Linksunten in die Media verboten. Linksunten in die Media ist die bedeutendste Internetplattform in Deutschland.
Der Rechtsstaat zeigt also Härte. Das ist die Botschaft nach dem G20-Gipfel.
Das Ganze ist über einen juristischen Taschenspielertrick erfolgt und wir alle sollten eigentlich Angst davor haben, dass bei uns in der Regierung Leute hocken, die nichts Besseres drauf haben als Taschenspielertricks.
Das ist eine massive Repression gegen die Pressefreiheit in Deutschland und ein Angriff auf linke, emanzipatorische Räume und Strukturen und auf selbstorganisierte, unabhängige Presse von unten.
Still, it's frightening that stuff like that can happen in Germany nowadays, and it's quite alarming, and that's why I think it's very important to be out here on the streets tonight and to show solidarity with Links Unten in die Media.
Die Media ist ein Ausdruck und eine plurale Plattform von verschiedenen, auch linksradikalen Strömungen.
Finger weg von unserer Presse! Finger weg von unserer Presse!
Das Verbot ist ein Angriff auf die gesamte Linke. Solidarität mit Indie Media links unten.
Tag I ist am 25. Januar.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Verhandlungen auf den 29. Januar datiert.
Wir rufen dazu auf, am Tag I nach Leipzig zu kommen, Solidarität mit linksunten.indiemedia.org zu zeigen und sich dem Verbot zu widersetzen.
Wir treffen uns am 25. Januar um 17 Uhr auf dem Simonsplatz vor dem Bundesverwaltungsgericht.
Betroffen sind einige, gemeint sind wir alle.
Achtet auf Ankündigungen.
Mehr Infos unter linksunten.soligruppe.org, 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 linksunten.soligruppe.org.
Ja, zum Schluss haben wir noch ein paar Termine für euch. Und zwar findet morgen am Montag, den 25.11. um 16 Uhr eine Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen am Platz der Alten Synagoge statt. Es wird einen spannenden Vortrag geben am Montag, den 2.12. Wir und der Balkan, Flüchtlinge abschieben, Arbeitskräfte anwerben. Das Ganze findet um 19.30 Uhr an der Uni im KG1 im Hörsaal 1009 statt. Veranstalterinnen sind das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung in Kooperation mit der Fachschaft Anthropologie, Gender Studies und der Soziologie der Uni Freiburg. Dann wird es am 18.12. eine Kundgebung in Freiburg geben, Freiheit für die Gefangenen des G20-Gipfels in Hamburg. Ja, Anlass ist die der nun seit einem Jahr anhaltende Elbchaussee-Prozess und neue repressive Schläge im Nachklang des G20-Gipfels. Also kommt alle am 18.12. um 18 Uhr auf den Rathausplatz. Wenn ihr selber Probleme, Stress jeglicher Art mit Polizei und Repressionsbehörden habt, dann seid ihr damit nicht alleine. Es gibt solidarische Strukturen, bei denen ihr Beratung bekommen könnt und auch Unterstützung. Und zwar gibt es da einmal die Rote Hilfe. Da trifft sich die Ortsgruppe Freiburg bzw. die Sprechstunde der Rote Hilfe Ortsgruppe Freiburg. Ist jeden ersten Donnerstag im Monat von 18.30 Uhr bis 19 Uhr im linken Zentrum in Freiburg in der Glümerstraße und jeden dritten Donnerstag im Monat von 20.30 Uhr bis 21 Uhr im Büro für grenzenlose Solidarität im Rasthaus im Greta-Gelände. Dann gibt es den Ermittlungsausschuss hier in Freiburg. Der hat die Sprechstunde für euch immer montags um 19 Uhr in der KTS. Da könnt ihr euch jederzeit hinwenden, wenn ihr Unterstützung braucht oder einfach nur Fragen habt. Genau, das war's von uns, von Ausbruch der Antirepressionswelle hier auf Radio Dreieckland. Alle unsere Sendungen gibt's zum Nachhören auf rdl.de. Einfach nach Ausbruch suchen. Die Sendung wird auch immer wieder, genau, immer am nachfolgenden Montag wiederholt und zwar um 11 Uhr. Unsere nächste Sendung ist am 22. Dezember wieder um 21 Uhr. Wir freuen uns drauf. Wenn ihr uns bis dahin schreiben wollt, könnt ihr das gerne tun an ausbruch@rdl.de. In diesem Sinne, liebe Grüße aus dem Studio. Passt aufeinander auf und lasst euch nicht erwischen. Wir hören zum Abschluss noch von Guts per Earshot, Woodloop. Das ist fromme Wünsche von Rest und Risiko.
Saß in dieser Straße, ich doch schon mal ganz anders aus und war da vorne nicht. So ein nettes, kleines, buntes Haus und all die Leute drumherum. Sind dann die geblieben? Hat man die mitsamt im Maus etwa gleich mit vertrieben? Doch wir sind alle noch da und werden's immer bleiben. Ihr könnt uns räumen, doch ihr könnt uns nicht vertreiben und doch ist dieser ganze schöne Schein vielleicht in Wirklichkeit real und wir sind nur die Illusion einer längst verlorenen Utopie. Wo sind die Illusionen, die dieses Leben noch besehen, so weich im Wattepacken und mich am Leben hielten? Wer hat die Trugbilder verscheucht und das Fenster aufgemacht? Und wieso ist der Winter so dunkel? Nichts als schwarze Nacht. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Fenster glotzen, als ob sie es auch gleich kaufen wollen. Und was sie kriegen, ist eine Marketingkulisse. Und wer da nicht reinpasst, kann sich doch bitte verpissen. Doch uns werdet ihr nicht los. Wir sind die Stadt und wir sind dreckig und scheißen euch immer wieder auf euren roten, roten Teppich. Und dann, wenn noch der Tag zum Dinner frisst und ihr erneuert kommen wir aus unseren Löchern wie die Ratten bei der Flut. Wo bleibt der Sturm, der diesen Schwachsinn endlich fortbläst? In einem flüchtigen Moment, in einer Glückssekunde. Und vor die Sintflut, die den Wahnsinn einfach wegwäscht. Und wenn die Sonne wieder aufgeht, ist da einfach nichts mehr da.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Was sie haben, sind Uhren und das Geld, doch auf uns wartet. Zeit der Welt, sie haben die Suchscheinwerfer und die Macht, aber wir das Feuer und die Nacht.